Zuhörerinnen und Zuhörer, Deutschland ist bis hierhin gut durch die Corona-Krise gekommen. Jedenfalls wird das Gesundheitswesen jetzt von vielen gelobt. Es hätte sich als effizient und leistungsfähig erwiesen. Mediziner und Pflegepersonal haben Großes geleistet, heißt es allenthalben. Und genau aus der Stärke heraus machen sich nun viele Gedanken, welche Lehren aus der Corona-Zeit für die Medizinbranche zu ziehen sind. Ganz vorn bei denen, die sich Veränderungen für das danach wünschen, sind die jungen Ärzte, die noch ihr ganzes Berufsleben vor sich haben. In unserer Podcast-Reihe Covid-19 in der Praxis spreche ich darüber mit den beiden Sprechern des Bündnisses Junge Ärzte, Mira Fassbach und Max Tischler. Hallo Frau Fassbach, hallo Herr Tischler.
Guten Abend, hallo.
Schön, dass wir über die Zukunft miteinander sprechen können. Wenn Sie zaubern könnten, was würden Sie in Ihrem beruflichen Umfeld als erstes verändern?
Ich würde auf jeden Fall mir wünschen, dass dieser immer weiter ausufernde Kosten- und Effizienzdruck, den wir in unserem Arbeitsalltag spüren und den wir inzwischen schon in der Behandlung jedes einzelnen Patienten im Hinterkopf haben müssen, dass der gestoppt wird. Dass wir zu einer Medizin, die mehr auf den Menschen und nicht auf standardisierte Behandlungsabläufe und deren Erlöse ausgerichtet ist.
Würden Sie das also unterstreichen, Herr Tischler?
Definitiv würde ich das so unterstreichen. Also für mich würde die Zukunft des Gesundheitswesens drei Dinge ausmachen. Das wäre zum einen eine gewisse Teamarbeit unter Ärzten, aber auch interprofessionell mit anderen Mitarbeitern in den Gesundheitsfachberufen zusammen für den Patienten und eben das möglichst gut vernetzt, sei es sektorenübergreifend, sei es berufsübergreifend, sei es aber auch mittels digitaler Gesundheitsanwendungen mit dem Patienten, also vernetzt mit dem Patienten sein. Hierbei steht für mich fest, wirklich, dass die Medizin für den Patienten dienen muss und eben nicht der Ökonomisierung oder mit kommerziellen Aspekten Personen oder Institutionen, die ein rein finanzielles Interesse dahinter haben.
Ja, Sie können mich naiv nennen, aber das klingt für mich eigentlich selbstverständlich. Zu der Frage, was das Bündnis Junge Ärzte alles fordern, kommen wir später noch. Zuerst wollte ich Sie noch fragen, nehmen Sie uns doch kurz mit in Ihre Arbeitswelt. Was haben Sie in der Corona-Zeit erlebt? Wie lief die Arbeit ab?
Also wenn es um mich in meine Arbeit, um meine Arbeit in der Praxis geht, wo ich aktuell meine Weiterbildung abschließe, dann konnten wir uns viel mehr auf die Patienten konzentrieren. Es gab deutlich weniger Bagatellfälle. Gleiches habe ich aber auch aus den Notaufnahmen der Kliniken gehört. Wir haben uns auf die Dinge konzentriert, die notwendig und wichtig waren. Und natürlich war es etwas angenehmer, zumindest in meinem Fach der Dermatologie, was jetzt kein direktes Corona-assoziiertes Fach ist, dass auch letztendlich etwas mehr Zeit blieb. Zeit für meine Weiterbildung, Zeit, mich nochmal umfänglicher um den einzelnen Patienten zu kümmern, aber auch Zeit, um die organisatorischen Dinge etwas besser und etwas zielstrebiger dann absolvieren zu können.
Und wie war es bei Ihnen, Frau Fassbach? Sie arbeiten ja als Assistenzärztin in einer Klinik.
Dem einen Punkt muss ich direkt ganz klar zustimmen. Auch bei uns war es spürbar und merkbar. In der Notaufnahme haben wir sehr viele Patienten behandelt, weiterhin wie auch jetzt wieder mit ernstzunehmenden Erkrankungen. Aber viele der Bagatellfälle blieben aus. Man kam zu Patienten, die wirklich Hilfe brauchten. Und auf der anderen Seite wurde viel diskutiert, welche Fälle brauchen weniger Hilfe? Wie kann ich Leute mit leichten und mittleren Beschwerden vertrösten. Das war zwischendurch gar nicht so leicht. Es gab zwar Vorgaben der Fachgesellschaft, aber man sieht doch den individuellen Patienten. Und das war sehr interessant, weil das war wirklich sehr medizinorientiert wieder. Und auf der anderen Seite hatten wir dadurch, dass wir weniger OP-Kapazitäten und weniger Patienten hatten, auch wieder Zeit, uns um unsere Weiterbildung zu kümmern. Wir hatten häufiger OP-Einsätze, wir hatten etwas planbar und geregeltere Arbeitszeiten als in Vollauslastung, muss ich sagen. Und auf der anderen Seite hat man natürlich ein wenig auch über den Tellerrand geblickt. In der Urologie nehmen wir einige Patienten auf, die Fieber haben. Häufig steht der fieberhafte Harnwegsinfekt oder der vorangegangene Eingriff an den Harnwegen im Vordergrund. Aber nun hat man sich wieder ein bisschen mit der Medizin im Ganzen und auch der inneren Medizin beschäftigt und gefragt, könnte der Patient nicht doch Corona Corona-assoziiertes Fieber haben. Wir haben viel gelernt und uns fortgebildet in den Themen Hygiene, in den Themen innere Medizin, in der Lungenheilkunde und waren auch gewappnet für einen eventuellen Einsatz bei den Kollegen in der Inneren, in der Notaufnahme oder sogar auf der Intensivstation. Dieser Blick über den Tellerrand fand ich persönlich sehr schön, aber ich bin auch froh, dass jetzt wieder unsere Urologie etwas mehr in den Mittelpunkt rückt und trotzdem auch ein wenig traurig, dass jetzt etwas weniger Zeit für Weiterbildung und etwas mehr Arbeitsalltag mit dem üblichen Zeitdruck.
Ein anderer Aspekt aus der Praxis war noch, dass natürlich viele Patienten jetzt in der Dermatologie gar nicht in die Praxen wollten. Viele hatten Angst. Angst, sich vielleicht auch da auf engem Raum oder durch andere Patienten mit Corona zu infizieren. Und da ist es schon so gewesen, dass es einen regelrechten Digitalisierungsschub gegeben hat. Die Haut, das Organ, um das ich mich hauptsächlich kümmere, ist natürlich extrem gut geeignet, um eine telemedizinische Beratung durchzuführen, also eben ein Foto oder eine Videosprechstunde durchzuführen. Und da hat man doch während Corona gemerkt, gerade nachdem die ersten 1-2 Wochen des akuten Lockdowns vorüber waren, dass Patienten diese Möglichkeit vermehrt genutzt haben. Und das fand ich für mein Fach gesehen auf jeden Fall sehr interessant und ausbaufähig. Auch wenn ich sagen muss, dass es sicherlich nicht für jeden Patienten das geeignete Instrument ist.
Also insgesamt klingt es so, als ob Sie in der Corona-Zeit richtig viel lernen konnten und Dinge verwirklichen konnten, die Sie sich eigentlich wünschen, also dass Ihr Berufsstand eigentlich Gutes von dieser Krise erfahren hat. Also zynisch das vielleicht klingt, das ist aber so, oder?
Ja.
Also ja, definitiv. Also das kann ich nur so bestätigen. Wir haben in vielen Dingen vor allem Zeit gehabt und da hat man sich natürlich dann auch einfach besser nochmal mit der eigenen Arbeit auseinandersetzen können. Und ich glaube, es wurden auch Dinge halt vorangestellt, die im normalen Alltag vor Corona eben nicht so zentriert behandelt wurden. Da würde ich ganz vorne eben sehen, dass das Notwendige vorhanden war und wir halt eben nicht nur mit knappen Ressourcen umgehen mussten und maximal hohe Patientenzahlen akquirieren und behandeln mussten, sondern es wurde einfach gesagt, wir halten jetzt Betten frei, während hingegen vorher es hieß, jedes Bett muss maximal belegt sein. Gleiches in der Praxis, jeder Sprechstundentermin muss belegt sein und während Corona war es dann so, dass doch lieber größere Abstände zwischen einzelnen Patienten vorgehalten wurden, um nicht eine mögliche Infektion in der Praxis zu erhalten oder eben dem Ganzen vorzubeugen.
Auch mit einem Anstoß dafür, dass Ihr Bündnis Junge Ärzte eine Art Brandbrief an die Kanzlerin und an den Gesundheitsminister geschrieben haben?
Ja, auf jeden Fall. Nicht nur diese Erfahrungen, die wir gesammelt haben, sondern auch das, was wir vorher schon immer proklamiert haben. Wir müssen uns wieder ein bisschen mehr der Medizin zuwenden. Und jetzt haben wir das am eigenen Leib über alle Fachrichtungen, die bei uns vertreten sind. Wir sind 23 junge Verbände und Fachgesellschaften, sondern auch jeder Einzelne persönlich erfahren, dass es doch Verbesserungspotenzial gibt und dass in einer Not- oder Krisensituation viel unbürokratischer und viel schneller manche Dinge umgesetzt werden können. Zum Beispiel einige Fortbildungen und auch Kongresse, an denen ich mitwirken durfte, digital stattgefunden. Sachen, die vorher undenkbar waren, wurden digitalisiert oder per Videokonferenz geklärt und man hat viel mehr Zeit auch außerhalb des Berufs, die man dann nicht mit irgendwelchen Anfahrten zu irgendwelchen Veranstaltungen verbringt und kann sich viel einfacher und unkomplizierter doch vernetzen und auch mit anderen Fachrichtungen und anderen Kollegen austauschen.
In Ihrem Brief fordern Sie ja ein drastisches Umsteuern der Gesundheitswirtschaft. Können Sie kurz die wesentlichen Forderungen erläutern?
Genau, wir haben hier im Prinzip 3 Kernforderungen aufgestellt. Die erste Forderung betrifft eben die Medizin für den Menschen, eben weg von der Profitorientierung, weg von der Kommerzialisierung in der Arbeit mit den Patienten und hin zu dem, was der Patient braucht. Etwas, wie Sie eben gesagt haben, das ist selbstverständlich. Ich glaube, und da sind wir uns auch sicher, wenn man den Großteil der Ärzte fragt, gerade der jungen Ärzte, dann erleben wir das Tag für Tag anders, sei es in direkter Art und Weise, dass Patienten entlassen werden müssen oder schneller behandelt werden müssen oder indirekt durch ja unterschwellige Aufforderungen. Das zweite ist der enorm hohe Dokumentationsaufwand, den wir aktuell pflegen und eben nicht dafür, dass ein Patient besser behandelt wird oder dass ein Arzt im Notdienst, im Nachtdienst über diesen Patienten besser Bescheid weiß, sondern viele Dokumentationen, die rein dem Erlös gelten, dem medizinischen Dienst der Krankenkassen, der gegebenenfalls diesen Aufenthalt prüft und Krankenhäuser, aber auch Arztpraxen Bedenken haben, dass dann Erlöse wegfallen oder weil es eben nicht ausreichend dokumentiert ist, dies dann nicht erlöst wird. Da brauchen wir ein Umstellen, wir brauchen nicht unendliche Dokumentationen von Dingen, die medizinisch eben selbstverständlich sind und jeder Mediziner versteht. Wenn aber der Prüfer nun mal ein Betriebswirt oder aus einer anderen Fachrichtung kommt, dann mag das manchmal für ihn schwierig sein, aber hier würde ich doch ganz klar das Wohl des Patienten vorneweg sehen. Der dritte Teil, da geht es um Prozesse auch der Digitalisierung, dass Dinge sich hier auch einfach ändern müssen. Wir brauchen sektorenübergreifende Versorgung und wir brauchen hier auch einfach viel mehr Zeit für die Weiterbildung, dass wir als gerade junge Ärzte auch wieder vermehrt weitergebildet werden können. Das funktioniert zum einen, dass wir selber Zeit für die Weiterbildung brauchen und nicht eine Arbeitsauslastung von 99,999% haben können. Zum anderen aber auch unsere Weiterbilder, also eben Fach- und Oberärzte, aber auch Chefärzte, die uns weiterbilden, auch die brauchen Zeit. Und die brauchen eben in ihren Arbeitsabläufen die Lücken, dass sie uns auch Dinge beibringen können. Denn wir wissen alle, dass eine Operation durch einen Weiterbildungsassistenten oder einen angeleiteten Weiterbildungsassistenten durch einen Oberarzt viel länger braucht, als eine Operation, die von einem erfahrenen Arzt durchgeführt wird.
Stehen denn die älteren Ärztinnen und Ärzte, also die, die ihre Erfahrung an Sie, an die jungen Ärzte weitergeben sollen, mit diesem Ansinnen hinter Ihnen?
Gerade in unserem offenen Brief, den wir an die Kanzlerin verfasst haben, haben wir auch aus der verfassten Ärzteschaft viel positive Rückmeldungen gehört. Es gab einzelne E-Mails von Praxisinhabern, die gesagt haben, toll, da haben wir endlich drauf gewartet. Es geht uns, die wir Medizin schon länger kennen, auch so. Wir merken, dass das eigentlich nicht mehr die Medizin ist, die wir machen wollen. Und ihr seid die junge Generation. Ihr werdet in dieser Zukunft arbeiten müssen und wir finden das wirklich toll, dass ihr für eine patientenzentrierte Versorgung einsteht und dass ihr selbst eure Stimme erhebt und dafür einsteht. Also das hat uns viel Rückhalt gegeben und auch die Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft der leitenden Krankenhausärzte in der Gastroenterologie, die selbst auf uns zugekommen ist und gesagt hat, das finden wir toll, wir würden euch da unterstützen. Das hat uns sehr vorangebracht. Das finden wir sehr positiv.
Das klingt ja wunderbar. Trotzdem werden diese Dinge schon sehr, sehr lange diskutiert, soweit ich das beobachte. Haben Sie denn einen Plan B? Was machen Sie denn, wenn Sie nicht durchdringen mit Ihren Vorstellungen und wenn Sie jetzt weiter unter diesen Verhältnissen Ihr ganzes Berufsleben verbringen sollen?
Ich glaube, wir müssen realistisch sein. Realistisch bedeutet für mich, dass ein steter Tropfen den Stein höhlt und eben stetiges Engagement auch Veränderung schafft. Ich glaube, wir können alle nicht erwarten, dass mit einem offenen Brief das gesamte Gesundheitssystem revolutioniert wird. Und das ist auch gar nicht unser Ansinnen gewesen. Unsere Idee war eben diesen Anstoß zu schaffen, Anstoß zur Veränderung. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Eben das zeigen uns auch die vielen Rückmeldungen, die wir auf diesen Brief erhalten haben, politisch wie aber auch eben medizinischer Natur, bis hin eben zu den Kolleginnen und Kollegen sogar aus den Praxen. Das treibt uns natürlich an, hier auf diesem Weg auch weiterzumachen. Wir müssen ja einfach auch sehen, dass viele Ärztinnen und Ärzte vergangener Jahre ihren Beruf dann doch vielleicht gar nicht mehr ausgeübt haben, sind entweder ins Ausland gegangen, haben den Beruf nicht mehr in Deutschland ausgeübt oder sind in die Industrie beispielsweise gegangen, um geregelte Arbeitszeiten zu erhalten. Jetzt haben wir diesen Ärztemangel oder entstehenden Ärztemangel, davon müssen wir natürlich wegkommen. Und ich denke, da wird auch die Politik erkennen, dass es anders gehen muss. Und das zeigt uns natürlich jetzt auch die mittlerweile schon länger andauernde Corona-Krise. Jetzt haben wir schon einige Monate und man hat ja wirklich gesehen, dass andere Art von Medizin eben nicht so profitorientiert und nicht auf das letzte Quäntchen Effizienz getrimmt, durchaus viel positiver bei den Patienten ankommt und für die Patientenversorgung eben auch viel besser funktioniert. Wir wollen ja eben nicht, dass alle Dinge, die uns entlasten, dann dazu führen, dass noch mehr Patienten in kürzerer Zeit behandelt werden können, sondern diese Effizienz, die wir im deutschen Gesundheitssystem auch haben, die muss zur Entlastung des Personals im Gesundheitswesen einfach umgesetzt werden.
Ja, weniger Profitorientierung, das hört sich natürlich logisch und sympathisch an, aber dahinter steht ja trotzdem auch eine Ökonomie. Wir wissen ja jetzt noch gar nicht, was im Endeffekt nach Corona bei der ganzen Sache herauskommt, wenn man dann mal die Dinge rekapituliert. Machen Sie sich auch über ökonomische Zusammenhänge Gedanken?
Sicherlich. Natürlich ist es auch Grundsatz unserer ärztlichen Arbeit, dass wir nach dem Wanz-Prinzip, wie es im Sozialgesetzbuch verankert ist, nämlich wirtschaftlich ausreichend, notwendig und zweckmäßig handeln. Das heißt, uns ist schon bewusst, dass das Geld der Beitragszahler, des Patienten selber, auch von uns gegeben endlich ist. Aber wir haben viel zu oft das Gefühl, dass die strategischen Entscheidungen, möchte ich sie mal nennen, wie denn der Patient behandelt wird, wie die Abläufe sind, was genau Behandlungsqualität eigentlich ist, immer und immer mehr von Ökonomen definiert wird. Wir haben das Gefühl, an vielen Tischen gar nicht mehr zu sitzen, weil da Kostenträger und Lenker aus der Politik gemeinsam verhandeln, was denn jetzt Qualität für den Patienten heißt und wie man die messen kann und ob das dann in die Wirklichkeit des Patienten umfasst und auch adäquat ist in der ganzen Therapie und im ganzen Fallverlauf für den Patienten, sei dahingestellt. Ob es wirklich nur die Zahlen sind, dass ich den Blutdruck glatt kriege mit dokumentierten Werten oder ob ich nicht vielleicht doch 5 Minuten länger Gesprächszeit brauche, um herauszufinden, dass der Patient immer hohen Blutdruck hat, wenn es um das Thema der verstorbenen Frau geht. Das ist jetzt ein bisschen melodramatisch, das Beispiel, aber es soll ja auch ein bisschen anschaulicher sein.
Genau, es ist ein Beispiel, in das man sich hineinfühlen kann. Ich habe Sie so verstanden, die Ökonomie, die ist Ihnen nicht Schnurz, aber Sie wollen das ein bisschen besser abwägen, was mit der Wirtschaftlichkeit und mit dem Patienteninteresse verbunden ist. Andererseits geht es ja für Sie auch um Work-Life-Balance. Sie haben ja ein Kind, Frau Fassbach, richtig? Ja? Ja, und Sie wollen auch nicht mehr irgendwie so einen 24-Stunden-Job und 7 Tage die Woche, nicht? Sie wollen ja sicherlich leben und arbeiten.
Ja, wir haben als aktuelle junge Ärztegeneration auch einfach ganz andere Lebenswirklichkeiten. Viele der altgedienten und versierten Chefärzte, viele der aktuellen Koryphäen leben das klassische Familienmodell mit einem Alleinverdiener, der sich zu 100% auf seinen Beruf stürzen kann und einem zweiten Partner, der das Familienleben trägt. Heutzutage wollen, wie ich auch viele andere junge Medizinerinnen und Mediziner, das vereinbaren, Familie und Beruf. So wollen wir auch auf der anderen Seite aber nicht unsere Patienten gefährden. In einer Zeit mit zunehmender Arbeitsverdichtung ist es nun eben nicht so, dass wir sagen, ach, nach 24 Stunden durchoperieren, das können wir auch 36 Stunden noch. Das ist ein Aspekt, der meiner Meinung nach in der Frage nach Work-Life-Balance und geregelten Arbeitszeiten hinter der Familie immer mehr zurücktritt, ist der Patientensicherheitsaspekt. Keiner würde einem LKW-Fahrer sagen, ach, die vorgeschriebenen Ruhezeiten, die kannst du eigentlich auch um die Hälfte verkürzen, dann kannst du immer noch Auto fahren und bist so ein guter LKW-Fahrer. Ein guter LKW-Fahrer kriegt das auch mit weniger Ruhezeiten hin. Das ist ein Aspekt, der mir besonders auch wichtig ist, wenn man darüber redet, dass die jüngere Generation weniger arbeiten will, ist, dass wir auch ein vernünftigeres Gefahrenbewusstsein entwickelt haben und dass uns auch bei dem Patientensicherheitsaspekt diese Frage naheliegt.
Gut, also dann kann man ja davon ausgehen, dass Sie schon aus Eigeninteresse Änderungen in den Arztberuf implementieren werden und dort ganz wichtige Aspekte reinbringen, die bisher nicht so die Rolle gespielt haben. Deswegen jetzt zu meiner letzten Frage. Sie beiden haben sich ja für den Arztberuf entschieden, als es die aktuellen Probleme im Medizinbetrieb bereits gab. Würden Sie, nachdem Sie die Probleme jetzt praktisch am eigenen Leib erlebt haben, dieselbe Wahl nochmal treffen? Oder anders, sind Sie weiterhin gern Ärzte?
Also ich bin auf jeden Fall weiterhin gerne Arzt. Das muss ich sagen. Denn natürlich habe ich mich für den Beruf frühzeitig entschieden und habe meinen Beruf auch irgendwo dem Helfen des Patienten verschrieben. Und das daran ändern natürlich die Rahmenbedingungen erstmal nichts. Und man weiß natürlich, oder ich in meinem Fall wusste natürlich, auf was ich mich zu einem gewissen Punkt einlasse. Dennoch kann es ja nicht immer ein Weiter so geben, wie wir das auch in unserem Brief formuliert haben. Wenn ich jetzt einfach das so akzeptiere und keine Maßnahmen dagegen vielleicht vornehmen würde und mich hier nicht engagieren würde, dann wird sich auch für die nachfolgenden Generationen nichts ändern. Ich persönlich schätze den Beruf, ich mag die Arbeit mit den Patienten und ich würde halt gerne eben noch mehr und noch fokussierter mit den Patienten arbeiten. Ich würde gerne noch eine kleine Sache zur Kommerzialisierung ergänzen. Und das, finde ich, hat uns in die Corona-Krise oder die Corona-Herausforderung auch gezeigt. Wir haben eben sicherlich ökonomische Gedanken, die sind auch vollkommen richtig, dass man eben das Geld, was endlich ist, nicht mit allen Händen, die man hat, ausgibt. Aber es darf halt nicht zu einem kommerziellen Interesse führen. Bei Corona haben wir gesehen, dass wir viele Krankenhäuser haben, die nicht unbedingt Corona-Patienten versorgt haben. Und daher wird es auch eine Thematik sein, was machen wir denn wirklich jetzt auch mit den ganzen Krankenhäusern und brauchen wir in den Städten wirklich so viele Krankenhäuser, die wir dann vielleicht nicht immer voll auslasten und die hier dann eher ein kommerzielles Interesse verfolgen. Aber bevor wir diese Diskussion dann gehen, müssen wir uns natürlich schon überlegen, was passiert mit dem Personal, was aktuell in diesen Krankenhäusern arbeitet. Und ich denke, hier brauchen wir auch einfach einen Weg, das Gesundheitssystem neu zu strukturieren.
Ja, Sie sind ja kräftig dabei. Frau Fassbach, würden Sie auch noch mal Ärztin werden wollen, von heute aus gesehen?
Auf jeden Fall. Der Beruf gibt einem wirklich sehr viel. Man wird dafür bezahlt, dass es Menschen besser geht. Das hört sich jetzt sehr pathetisch an, aber man bekommt einen direkten Reward für das, was man tut. Das heißt, man merkt eigentlich jeden Tag, dass diese Arbeit Sinn macht. Natürlich stören mich auch die Rahmenbedingungen, wie wir jetzt schon länger besprochen haben. Und ich glaube, würde ich nicht versuchen, die zu ändern, wäre ich irgendwann nach einiger Zeit ausgebrannt, weil es ist bei diesem Beruf immer so ein bisschen Herzblut mit dabei und man mag auch nicht nach Hause gehen, wenn man nicht das Gefühl hat, dass auch wirklich der letzte Patient gut versorgt ist und dass man das gut mit seinem Gewissen so vereinbaren kann. Und wenn man nun Bedingungen hat, die es nicht immer optimal erlauben, dann muss man entweder depressiv werden und sich das und ausbrennen und sich das in sich selbst reinfressen oder man versucht aktiv was zu ändern. Im anderen Fall wechselt man den Beruf oder schaut man, was man als Mediziner sonst noch machen kann. Aber dazu macht mir die Patientenversorgung an sich viel zu viel Spaß. Das interprofessionelle Arbeiten im Team mit den Krankenpflegern auf Station, im Team mit den Physiotherapeuten, im Team mit den Studenten, die von uns lernen. Das ist meiner Meinung nach eine ganz spannende Konstellation, die man in ganz vielen Berufsfeldern nicht hat. Und am Ende steht man alle gemeinsam um das Bett rum und sieht, welchen Benefit das für den Patienten bringt, dem es am Ende dann besser geht. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, muss ich sagen. Und das möchte ich nicht missen.
Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen beiden ganz viel Erfolg beim Aufmischen des Medizinbetriebes und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank. Ebenfalls danke für das Gespräch.